Mein Gesprächspartner heute ist Professor Wolf Lagraes.
Ja, diese beiden Wörter sind synonym. Man meint nur mit dem Brückner-Test, dass man dabei beide Augen gleichzeitig anguckt, und mit dem Transilluminationstest fokussiert man sich mental auf ein Auge, aber von der Sache ist es das Gleiche. Dieser Test ist ganz, ganz wertvoll, weil man ganz wenig braucht, weil er schnell ist, weil er billig ist und weil er hocheffektiv ist.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute sprechen wir mit Professor Wolf Lagraes. Herzlich willkommen, Herr Lagraes.
Ja, ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Augenheilkunde und Professor an der Universität in Freiburg. Sie sind Lehrstuhlinhaber für Neuro-Ophthalmologie und Kinder-Ophthalmologie. Und damit ist der klare Link zu uns Kinder- und Jugendärzten gegeben. Das ist nicht so häufig, oder? Kinderophthalmologen gibt es nicht so viele.
Also als ich vor ungefähr 30 Jahren anfing mit der Augenheilkunde, gab es das gar nicht. Da gab es auch das Wort gar nicht. Und ich habe das tatsächlich erst in den USA kennengelernt, weil ich ja damals eher strabologisch fachlich unterwegs war. Und dann haben dort die Strabologen, aber auch Kinder mit organischen Augenerkrankungen operiert. Und dann sagt ihr, was macht ihr denn da? Und sagt, ja, we are pediatric ophthalmologists. Und das hat mich sehr begeistert. Das macht auch Sinn. Und dann war das so eine meiner inneren Aufträge für mich, das in Deutschland auch zu verbreiten. Und ich glaube, das haben wir einigermaßen gut hingekriegt. Aber es ist ein Weg. Und es geht nicht um Ziele, sondern den Weg gut weiterzugehen. Und das machen wir ja gerne zusammen mit den Kinderärzten. Deswegen freue ich mich heute besonders.
Ja, sehr gut. Also damit haben Sie schon kurz angedeutet. Sie waren klinischer Fellow in Harvard und haben da Neuro-Ophthalmologie gelernt und haben diverse Schwerpunkte, die ich jetzt gar nicht alle nenne. Da sind natürlich auch Kinderschwerpunkte dabei, aber Sie sind auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Strabologie, Neuro-Ophthalmologie und Kinderaugenheilkunde. Was ist das denn?
Ja, das ist ein langes Wortungetüm, aber wir kürzen gerne ab. Also die GSNK, das sind knapp 200 Augenärztinnen und Augenärzte, die Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Das sind letztendlich diejenigen, die an den 37 deutschen Uni-Augenkliniken die Strabologie und die Neuro-Ophthalmologie und eben auch die Kinderthematik vertreten. Die sind sozusagen unter dem Dach dieser Gesellschaft und die treffen sich einmal im Jahr zu einem wissenschaftlichen Kongress und kümmern sich eben auch so ein bisschen um die Weiterbildung und Ausbildung in dem Bereich auf unseren nationalen und auch europäischen Kongressen.
Wunderbar. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie dieses Thema Kinderophthalmologie, dass Sie das sehr bewegt. Also man hat so fast das Gefühl, Sie haben da irgendwie eine gewisse Mission oder irgendwie einen inneren Auftrag. Wie kam es denn?
Ach, das ist, glaube ich, eine ganz persönliche Perspektive. Also es gibt jetzt irgendwie keine Erblast, irgendwie als Kind geschielt oder sowas, sondern es war einfach so, dass ich gesehen habe, dass speziell in Deutschland die Strabologen eben die Kinder versorgen, weil Strabismus macht Amblyopie und das ist ein Thema des Kindesalters. Und in den ganzen Ambulanzen war es dann aber so, sobald ein Kind mit einer genetischen oder mit einer entwicklungsbedingten Augenerkrankung, da gibt es ja unglaublich viel, gibt es da an seltenen Erkrankungen oder mit Dingen wie kongenitaler Katarakt, Glaukom, dann verschwanden die immer aus diesen strabologischen Abteilungen und dann hat ein Erwachsenen-Ophthalmochirurg sich meistens um das Problem gekümmert und dann hat er operiert und dann war das aber auch vorbei. Und dann gab es immer so eine Art Bruchstelle in der Weiterversorgung, denn die OP ist ja das eine, aber in einem Organ, was sich noch entwickelt oder in einem, sag ich mal, noch neurosensorisch formbaren Gehirn, ist es ja wichtig, dass man dann gerade in der Anschlussphase die Kinder sehr, sehr gut betreut. Und ich bin sehr froh, dass wir das hier in Freiburg sozusagen aus einer Hand anbieten können. Also wir können das Chirurgische, aber eben auch die Indikationsstellung und die Nachbetreuung der Kinder gewährleisten. Und so sollte das eigentlich sein.
Ist ja bei der einen oder anderen, sag ich mal, Erwachsenenmedizinspezialität so, dass da eine gewisse Angst vor Kindern herrscht, Ich beherrsche dieses oder jenes, aber so ein bisschen habe ich eigentlich Angst vor den Kindern mit einem Stall voll Problemen. Davon gibt's ja bei uns relativ viele Kinder, die an ganz vielen verschiedenen Organsystemen Baustellen haben.
Da haben Sie recht, das höre ich von meinen Fachkollegen oft, oh Kinder, und dann sagt man auch, Kinder sind ja schwierige Patienten. Ich persönlich erlebe das ganz anders. Ich finde, Kinder sind total angenehme Patienten. Ich habe meistens irgendwie oft einen direkten Draht und empfinde jetzt auch das Elterngespräch als normal und konstruktiv. Aber das sieht nicht jeder so. Und viele der augenärztlichen Kollegen mögen auch, sag ich mal, die Neurothemen, die hinten am Auge dranhängen, auch nicht so. Weil das immer so einen Reflex erzeugt, oh, Neuro ist kompliziert, da lasse ich gleich die Finger davon. Und Strabismus und Neuro ist ja auch relativ nah beieinander. Aber was ich halt schön und wichtig finde, ist, dass ich ja jetzt in der Kinderophthalmologie Weichen stellen kann, eben am Anfang des Lebens und nicht am Ende des Lebens. Also es geht ja am Ende des Tages um die Lebensqualität und letztendlich das Integral der Lebensqualität über die Lebenszeit. Und es ist was anderes, ob ich jetzt bei einem 70-jährigen, 80-jährigen Menschen den grauen Star operiere oder bei einem 3 Monate alten Säugling. Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Und deswegen ist natürlich ein hoher Sinngehalt dahinter.
Also ich denke, dass der Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja auch Kinder- und Jugendärzte. Und
genau, die werden uns nicht widersprechen.
Genau, da werden wir uns nicht widersprechen. Beziehungsweise das ist ja Teil unserer endogenen Motivation, Kinder- und Jugendärzte zu sein. Aber die Augenärzte haben bestimmte Vorstellungen davon, was wir Kinder- und Jugendärzte so machen sollen und screenen und testen sollen. Und da geht's uns vielleicht so ein bisschen so wie den Augenärzten, nur in umgekehrt, dass wir denken, Gottes Willen, Auge, das ist aber irgendwie kompliziert. Und richtig gelernt habe ich das in meiner Facharztausbildung auch alles nicht. Und jetzt soll ich das irgendwie machen. Also da geht es uns vielleicht so ein bisschen ähnlich, nur umgekehrt. Was sind denn so Ihre Wünsche an unsere, beziehungsweise auch nicht nur Wünsche, sondern was denken Sie denn, was wir tun können müssen?
Ja, also vielleicht, dass Augenärzte und Kinderärzte häufiger miteinander reden und sich gegenseitig fortbilden, sowohl im kleinen Kreis, im direkten Kontakt, in Qualitätszirkeln oder auch auf den großen Kongressen, so wie wir das ja auch gemeinsam gemacht haben. Bei Infektopharm oder ich freue mich, dass ich regelmäßig beim Pädiatrie-Update eingeladen bin. Ich glaube, das sind wichtige Plattformen. Denn es gibt so eine Sollbruchstelle, genau wie Sie gerade sagen. Der Kinderarzt hat in seiner Weiterbildung 0 ophthalmologische Inhalte. Und auch im Studium ist es ja so, dass die Ophthalmologie oft, also im Examen sind es 4 Fragen und dann gibt es vielleicht 2 Wochen Blockpraktikum und dann sagt man, ah, so ein kleines Fach. In Wirklichkeit ist es ja ein Riesenfach und ich glaube, ist das Fach, korrigieren Sie mich, aber wahrscheinlich mit den meisten Patientenkontakten. Also in so einer Klinik wie der unsrigen, da gehen am Tag 300 Patienten durch und ich glaube im Jahr sehen wir 70.000 Patienten und die häufigst durchgeführte Operation ist in Deutschland die Kataraktoperation mit einer knappen 1 Million im Jahr. Also das ist das kleine Fach, ist von den Fallzahlen vielleicht sogar das größte Fach, aber im Studium kriegt man es eigentlich nicht richtig mit.
Und nichtsdestotrotz gibt es eine GBA-Richtlinie, mit denen wir Kinder- und Jugendärzten konfrontiert werden. Und da steht bei U2, U3, U4 Transilluminationstest, bei U5, U6, U7 Brückner-Test und danach steht Visus-Test. Das müssen wir irgendwie hinkriegen.
Also vielleicht erstmal so ein allgemeines Statement. Ich bin ja den Kinderärzten und Jugendärzten unglaublich dankbar, dass die sich darum kümmern, um die Augen- oder Sehgesundheit der kleinen Patienten. Denn die Augenärzte machen das selten und oft nicht so gerne. Und wir alle wissen, wenn man jetzt mal rumtelefoniert und einen Termin beim Augenarzt braucht, hört man nicht selten, ja, Kinder unter 6 Jahren nehmen wir nicht. Es ist wahnsinnig schwierig. Und die Augenheilkunde hat sich ja diesem Screening-Thema, ich denke mal, bewusst entzogen. Das ist in Deutschland so gewachsen. Das ist in jedem europäischen Land läuft das anders. Wer sich da mal einfuchsen will, kann mal im Internet bei EU-Screen gucken zum Thema Hören und Sehen. Und da gibt es spannende Publikationen. Das läuft wirklich in jedem Land anders. Aber in Deutschland ist es halt so. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Augenärzte den Kinderärzten ja so ein paar Informationen geben, worauf man achten muss. Denn sie haben ja die Verantwortung, das zu erkennen. Und die Versorgungssituation, da möchte ich vielleicht auch ganz kurz ein paar Worte zu sagen. ich gucke jetzt gerade mal nach Berlin, wo die KV ihren Vertragsaugenärzten gerade ein Schreiben geschickt hat und hat gesagt, wir sehen, dass sie kaum Kinder angucken und haben auch mit disziplinarischen Konsequenzen gedroht, dass sich diese Situation verbessert. Also das ist auch eine gesundheitspolitische Dimension in der Diskussion drin. Das ist nicht gut, wie das läuft und viele augenärztliche Praxen werden heutzutage im Rahmen großer Ketten betrieben und da sind die, sag ich mal, das sind andere Krankheitsbilder im Fokus.
Aber da könnte man ja mal sagen, bei allen Kritiken, die wir immer wieder mal an den KVen äußern, das scheint ja mal eine vernünftige Initiative zu sein, wenn eine KV sagt, hört mal, wo sind denn die Kinder? Und liebe Augenärzte, das ist Teil eures Jobs, also jetzt kümmert euch bitte. Und diese Privatisierung durch die Ketten ist ja gerade in der Augenheilkunde auch etwas, wo wir immer sagen, okay, in der Pädiatrie würde das nie vorkommen, weil da ist nicht so viel Wertschöpfung zu holen. Okay, aber lassen Sie uns zur Medizin zurückkehren. Was ist denn wichtig? Das darf uns nicht durch die Lappen gehen.
Ja, also was wichtig ist, ist, dass man kein Retinoblastom übersieht, dass man eine kongenitale oder frühkindliche Katarakt nicht übersieht. Glaukom ist schon ein bisschen schwieriger und tatsächlich der gerade von Ihnen angesprochene Transilluminationstest oder Brückner-Test, da würde ich gerne ein paar Worte zu sagen. Das ist ja vom optischen Prinzip her ist das Gleiche. Ja, diese beiden Wörter sind synonym. Man meint nur mit dem Brückner-Test, dass man dabei beide Augen gleichzeitig anguckt und mit dem Transilluminationstest fokussiert man sich mental auf ein Auge. Aber von der Sache ist es das Gleiche. Dieser Test ist ganz, ganz wertvoll, weil man ganz wenig braucht, weil er schnell ist, weil er billig ist und weil er hocheffektiv ist. Und vielleicht ist das hier eine schöne Gelegenheit, dass ich ihn einfach mal kurz erkläre. Also man leuchtet mit einer Lichtquelle ins Auge rein und das kennt man ja vom Fotografieren mit so einer kleinen Kompaktkamera, da gibt es die roten Pupillen. Das heißt, es wird ja Licht aus dem Auge wieder zurückgestrahlt und das guckt man sich an, was zurückgestrahlt wird. Und das kann man jetzt als Kinderarzt, Kinderärztin machen mit einem Otoskop, aber ich mache es lieber mit einem Ophthalmoskop. Das sind ja diese kleinen, sag ich mal, akkugehaltenen Geräte, die man an der Hand hat, wo man oben so ein Ding draufklickt, wo man entweder in die Ohren guckt oder in die Augen. Ich bevorzuge das Ophthalmoskop. Warum? Da habe ich so eine kleine Rändelschraube, wo ich mit fokussieren kann. Da kann ich so kleine Linsen, sag ich mal, rotieren lassen, dass das Bild, was ich sehe, scharf ist. Und ich muss diesen Test aus verschiedenen Entfernungen machen und deswegen muss ich da an dieser Rändelschraube drehen. Also es wäre toll, wenn das jeder hätte. Dann ist es ganz wichtig, und das wissen viele Kolleginnen und Kollegen nicht, dass man einen total abgedunkelten Raum dafür haben muss, denn sonst kann man diesen Fundus, diesen Pupillenrotreflex gar nicht richtig sehen. Und das ist schon ein bauliches Problem, denn wir hatten ein Untersuchungszimmer, was man komplett dunkel machen kann. Also ein Vorhang reicht dann nicht, sondern man braucht eine richtig lichtdichte Jalousie oder einen richtig lichtdichten Vorhang.
Darf ich dir kurz dazwischen?
Ja.
Wenn ich das mache in einem nicht gut abgedunkelten Raum und ich sehe es orange leuchten, könnte ich doch sagen, alles wunderbar, da muss ich doch nicht dunkel machen. Oder ist das falsch?
Ja, ist es so. Man macht diesen Test ja aus drei Entfernungen, weil man verschiedene Dinge erkennen möchte. Man macht den, wenn man jetzt den Transplantationstest macht, macht man ihn aus 30 Zentimetern. Da hätte ich kein Problem damit, wenn so ein bisschen Restlicht reinkommt. Wenn ich das orange leuchten sehe, dann weiß ich, da ist keine Linsentrübung. Das ist total okay. Bei Schielen wird es schon anspruchsvoller. Da mache ich den Test aus 1 Meter Entfernung. Und das Auge, was abweicht, also das Schielauge, das hat ein etwas helleres Orange. Und da muss ich ja beide Orangetöne vergleichen. Und je dunkler das ist, desto besser kann ich das wahrnehmen. Desto besser ist mein Kontrast, den ich wahrnehmen kann. Und dann sollte man diesen Test auch aus 3 bis 4 Meter Entfernung machen, weil man da die sogenannte Anisometropie erkennen kann, also die ungleiche Brechkraft der Augen. Also zum Beispiel, dass ein Auge meinetwegen mit +3 Dioptrien so mittelgradig weitsichtig ist und das andere Auge mit +1 Dioptrie vielleicht nicht so sehr. Das guckt man sich dann aus 3, 4 Metern an. Dazu brauche ich erstmal ein ausreichend langes Zimmer. Und das erkenne ich aber nur, wenn es richtig stockdunkel ist, sonst klappt das nicht.
Okay, aber dann lassen Sie uns kurz einhaken. Also alle Kinder- und Jugendärztinnen, die demnächst ihre Praxis umbauen, denken Sie dran, eine Verdunkelung ist kein Luxus, die irgendwas mit dem Klimawandel zu tun hat, sondern für die Qualität der Augenuntersuchung wäre es super. Sie würden bei der nächsten Renovierung einfach eine blickdichte Jalousie einbauen. Oder wenn ich eine neue Praxis einrichte, dann denke ich da auch gleich dran. Weil die dunkle Besenkammer ist wahrscheinlich nicht 4 Meter lang genug.
Genau, also die ist schon mal ganz gut, weil die wahrscheinlich echt dunkel ist, aber sie ist vielleicht nicht lang genug. Und jetzt gibt es ja noch ein Problem. Kein Augenarzt kann oder macht den Brückner-Test, weil die haben halt andere Geräte, die brauchen den nicht. Und deswegen ist das für Kinder- und Jugendärzte so schwierig, einen Augenarzt zu finden, der das erklärt. Aber deswegen reden wir heute miteinander.
Okay, sehr gut. Also wir haben schon mal festgestellt, wir brauchen verschiedene Entfernungen. Wir brauchen es dunkel. Wir brauchen ein Ophthalmoskop. Und wo lerne ich denn, wie ich das mache? Außer, dass Sie es jetzt gut erklären.
Ja, okay. Was würde ich machen?
Im Zweifelsfall brauchen wir vielleicht auch Videos oder irgend sowas.
Das Problem ist, das kann man so schlecht filmen, weil man müsste dann durch das Ophthalmoskop filmen. Aber es gibt auf YouTube einiges, genauso wie es für Augenärzte einiges gibt zum Skiaskopieren. Denn das können viele Augenärzte auch nicht, obwohl das müsste man können.
Was ist Skiaskopieren?
Das ist die Brechkraftbestimmung, also die Brillenwertbestimmung bei Kindern mit einem optischen Gerät, was so ähnlich ist wie der Augenspiegel. Das ist was, was eine Orthoptistin macht. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Untersuchung. Vielleicht die anspruchsvollste Handarbeit, die wir so in der Augenheilkunde im diagnostischen Bereich haben. Aber das findet man auf YouTube, Brückner-Test oder Retroillumination-Test, da kann man sich fortbilden. Und jetzt konkret für unsere Zuhörer würde ich sagen, jemand aus der Praxis, Arzthelferin, irgendjemand aus dem Team, der setzt sich mal auf den Stuhl, man selber schnappt sich dann als Untersucher das Ophthalmoskop, leuchtet damit in die Augen, dreht an der Rändelschraube, bis man die Augen scharf sieht und betrachtet einfach mal das Fundusrot, die rote Pupille. Und dann guckt man sich ein Auge an, dann vergleicht man beide Augen miteinander und dann sieht man schon, wie das geht. Es ist eigentlich total einfach, da brauchen wir überhaupt keine Angst vor haben. Einfach machen. Also ich glaube, das wäre der erste Schritt. Dunkel machen, das Ding in die Hand nehmen und einem Teammitglied mal damit in die Augen gucken.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf das Thema Reiseübelkeit aufmerksam machen. Reiseübelkeit kann den lang ersehnten Urlaub schnell vermiesen. Etwa jedes 10. Kind zwischen 2 und 12 Jahren ist betroffen und leidet unter Symptomen wie Übelkeit, Schwindel und Erbrechen. Vomisaft mit dem bewährten Wirkstoff Dimenhydrinat lindert diese Beschwerden zuverlässig. Vomisaft ist in 5 kleine Einzelfläschchen mit Messkappen portioniert. Diese sind praktisch für unterwegs, lassen sich individuell dosieren und führen zu weniger Verwurf. Die kleinen Einzelfläschchen reduzieren das Risiko für Überdosierungen erheblich, was die Anwendung von Vomisaft effektiv und sicher macht. Empfehlen Sie Vomisaft mit Erdbeergeschmack für kleine Piloten, Segelkapitäne und Rennfahrer zwischen 2 und 12 Jahren. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm und Pedia.
Okay, und das mache ich in 0,3, haben Sie gesagt, 30 Zentimeter, 1 Meter, 4 Meter.
Genau.
Okay.
Wobei, da müsst ihr vielleicht ganz kurz noch ergänzen. Die 0,3, das ist Transilluminationstest, das machen wir nur bei der U2, bei der U3 und bei der U4. Und die anderen Themen, Schielen, die kommen ja ein bisschen später. Und das Thema Anisometropie, was ja die häufigste Ursache ist für Amblyopie, das würde mir persönlich reichen, wenn man das auch mit 2 Jahren erst entdeckt. Ja, also das musste ich gleich am Anfang passieren.
Okay, also am Anfang ist tatsächlich sozusagen die trübe Linse, das ist das, was man bei der,
genau,
bei der U2 macht. Das ist auch sozusagen, wenn ich jetzt an meine Facharztausbildung zurückdenke, das Einzige, was man mir mal so beigebracht hat, bei der U2 musst du gucken, ob die Linse trüb ist. Fertig, mehr habe ich nicht gelernt.
Genau, richtig so. Und das gilt für die U3 und die U4 genauso.
Okay. Aber ältere Kinder, haben Sie gesagt, wollen wir eben mehr sehen. Strabismus.
Ja.
Und das nochmal, will ich in welchem Alter entdecken oder spätestens in welchem Alter entdecken?
Also bis zum 4. Lebensmonat schielt jedes Kind mindestens phasenweise. Das ist physiologisch und das muss es auch, damit das System lernt, das Gehirn lernt, was nicht schielen bedeutet. Ja. Deswegen muss das on and off stattfinden und dann bei den meisten schnackelt das ein, dass sie dann eben nicht mehr schielen. Wenn ein Kind im ersten Lebenshalbjahr dauerhaft schielt, sollte auch ein Augenarzt gucken, wenn man das erkennt. Und wenn das Schielen ab dem zweiten Lebenshalbjahr da ist, muss das abgeklärt werden. Das kann man auch nicht auf die lange Bank schieben. Ich erinnere mich an Gerichtsprozesse, wo das Problem war, dass die Eltern sagten, ja, jetzt überweisen Sie mich doch mal zum Augenarzt. Und der Kinderarzt sagte, ah, nee, es ist jetzt ein Kinderschielen, das ist harmlos. Und dann war es aber doch ein Retinoblastom und das will man nicht versäumen. Also ab Lebensmonat 6 dauerhaftes Schielen muss unmittelbar beim Augenarzt abgeklärt werden. Das ist eine ganz klare Sache.
Okay, das ist doch schon mal ein gutes Statement. Und bis zum Alter von 4 Monaten, haben Sie gesagt, ist intermittierendes Schielen erstmal okay?
Ja, genau.
Okay, und 4. bis 6. Monat ist so?
Ah, das ist so die Übergangsphase, ne? Wir haben ja, ist ja alles so ein bisschen gleitend in den Entwicklungsstufen.
Okay, aber Ihr Credo war ganz klar, älter als 6 Monate dauerhaft schielen, Augenarzt nicht abwarten, sondern her mit der Überweisung.
Genau. Da muss geguckt werden, ob es eine organische Ursache für das Schielen gibt. Und das Dümmste wäre das Retinoblastom. Das will man nicht übersehen. Ansonsten, wenn es ein gewöhnliches, frühkindliches Schielen ist, ist da auch keine Eile drin, denn die daraus resultierende Amblyopie, die kann ich bis zum 3. Lebensjahr gut behandeln. Das ist kein Notfall. Ja. Aber ich muss halt die organische Augenerkrankung ausschließen. Und das können auch so Dinge sein wie eine Optikushypoplasie oder gibt ein breites Spektrum. Ja.
Okay. Sonst noch Kommentare, die Sie sagen würden, Brückner-Test, also ich sag mal, das Credo war ganz klar, dunkler Raum Nummer 1, Ophthalmoskop Nummer 2, einfach machen, keine Angst haben, war Nummer 3. Noch irgendetwas, was Sie den kinderärztlichen Kollegen mitgeben wollen?
Nö, das war's. Ich denke, dass wir später noch über das Plus Optics reden werden.
Ja, das ist eine gute Überleitung, hätte ich jetzt gefragt.
Dann starten wir mit dem Thema.
Genau, wenn man auf den kinderärztlichen Kongressen sich so rumtreibt, dann sieht man diverse Firmen, die da diese Screening-Geräte anbieten. Was sollen die denn können oder was können die und was können die nicht? Und was sind da so die Fallstricke, die Sie sehen aus augenärztlicher Sicht?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass fast jede Kinder- und Jugendärztin so ein Gerät hat. Wenn ich mal so rumfrage, dann melden sich die meisten und sagen, ja, wir haben das und wir machen das. Dann ist es entweder im Rahmen vom Strukturvertrag abrechenbar oder das ist eine IGE-Leistung, aber das ist jetzt mal egal, darüber reden wir nicht, sondern was kann diese Maschine? Und das Wichtigste, glaube ich, das ist kein Refraktionsmessgerät, also das ist kein Autorefraktor. Unter Refraktion verstehen wir Augenärzte die Brillenbestimmung, also dass da eine Zahl rauskommt, mit der ich die aufs Rezept schreibe oder dann zum Optiker gehe und mir eine Brille machen lasse. Das kann das Ding nicht. Es gibt solche Maschinen, aber das geht erst bei älteren Kindern so ab 5, 6 Jahren.
Also nochmal, einfach Entschuldigung, wenn ich so blöde Fragen stelle, aber ich kenne mich da echt nicht aus.
Ja.
Autorefraktor ist das, was ich beim Augenoptiker sehe, der mir so ein Ding hinhält und wo mal so grob guckt, wie fehlsichtig ich denn bin, richtig?
Ja, oder gar nicht mal grob, sondern auch sehr präzise guckt. Das ist meistens so ein Ding, wo ich mein Kinn drauflege, die Stirne vorne dran mache und da muss ich irgendwie so einen Luftballon in der Ferne fixieren, der ist dann mal scharf, mal unscharf und dann misst das Gerät das automatisch. Oftmals sogar integriert mit einer Sehschärfeprüfung, wo ich dann Zahlen vorlesen muss. Und das ist eine präzise Messung. Das ist dann ein Autorefraktor.
Und das sind diese Plus-Optics-Dinger nicht?
Das ist es nicht, sondern das ist eigentlich, ich hatte ja gerade kurz über die Skiaskopie gesprochen, das Plus-Optics ist ein automatisiertes Skiaskop. Ja. Aber es kann manche Dinge nicht. Es ist zum Beispiel jetzt nicht sehr gut darin, eine Zylinderachse zu erkennen oder auch die Weitsichtigkeit zu erkennen. Und was ja der Kinderjugendarzt nicht machen kann, ist die Pupille weit tropfen oder er macht es nicht. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich die Akkommodation nicht kontrollieren. Ja? Wenn ich aber die Pupille weit tropfe, was der Augenarzt macht, um die Akkommodation auszuschalten, dann kann dieses Gerät nicht mehr gut den Zylinder erkennen. Ja, das sind so Details jetzt, aber das Gerät hat seine Limitation. Und die Zusammenfassung von dem Gesagten wäre, das ist ein Screening-Instrument. Es ist kein Diagnostik-Instrument. Und deswegen muss man sich da über die Sensitivität und die Spezifität unterhalten. Denn bei Screening wollen wir ja nicht nur sensitiv, wir wollen erst in die spezifisch sein. Also wir wollen die Gesunden erkennen und ausschließen, dass die nicht weiter betreut werden müssen. Und das, was, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn dieses Gerät ausgeliefert wird, es hat sozusagen Werkseinstellungen und die sind sehr sensitiv, aber nicht spezifisch. Das heißt, das schlägt schnell an als sozusagen sagt krankhaft oder auffällig. Und dann denkt man, hey Mist, ab zum Augenarzt. Und
okay,
dann,
und dann kriegen die Augenärzte zu viel zu tun und sagen,
genau,
alles heile, war nicht gut gemessen.
Ja genau, oder wer es geschafft hat, zum Augenarzt durchzudringen, ja, der kriegt dann, wäre eigentlich nötig gewesen. Und deswegen ist es mir wichtig, und das können wir vielleicht auch in die Shownotes reinbringen, das haben wir Augenärzte, nämlich auch mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte diskutiert, haben wir so die Schwellenwerte, die man an dem Gerät einstellen soll, haben wir mal aufgeschrieben. Also das ist für den Astigmatismus alles größer als eine Dioptrie, Anisometropie größer gleich 1,5 Dioptrien und Hyperopie, also Weitsichtigkeit größer gleich 1,75, kann man in den Shownotes sehen.
Also das stelle ich ein.
Genau.
Und dann sagt mir das Gerät auffällig oder nicht auffällig oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Und dann ist das Gerät nicht mehr ganz so sensitiv, aber spezifischer. Ja. Und ich habe überhaupt nichts gegen das Gerät. Ich finde das super, dass es das gibt. Aber ich glaube, man muss einfach die Grenzen kennen. Und dann ist auch oft die Frage, wie oft soll ich das denn machen oder zu welchem Zeitpunkt? Und das muss ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt eine Einzelfallbetrachtung habe, also wenn ich mir überlege, Mensch, für mein Kind, was wäre denn das Beste, was ich machen könnte, dann würde ich das schon irgendwie so bei 1-2 Jahren mal machen. Aber wenn ich jetzt im GBA säße oder für das IQWiG arbeiten würde und jetzt das durch die gesundheitsökonomische Brille sehen würde, dann würde ich sagen, wir haben keinen Beweis einer Kosten-Nutzen-Effektivität für dieses Fotoscreening. Das muss man klar sagen. Das sieht auch das IQWiG so und es ist auch wissenschaftlich und gesundheitsökonomisch korrekt. Aber das ist nochmal eine andere Sichtweise als jetzt die Einzelsichtweise, wenn das kleine Kind vor mir sitzt und ich will das Bestmögliche für das Kind tun. Ja, ist immer eine Frage Kosten-Nutzen, Aufwand, Zeitdauer und so. Und wenn man das jetzt mehr gesundheitsökonomisch sieht und Sie mich jetzt fragen würden, was ist denn der beste Screening-Test für ein Kind, mal jetzt abgesehen vom Rückner-Test, dann wäre das die Visusmessung im Alter von 4 Jahren. Nur das ist schnell und billig und ist sehr, sehr gut. Das wäre das Minimalprogramm.
Okay, also Visus-Testung im Alter von 4. Und das geht? Also da spielt, also wenn ich mir vorstelle, ich sitze da selber beim Augenarzt und die werde dann immer gefragt, ist besser oder schlechter, so besser, so besser, so besser, so schlechter. Wie mache ich denn das mit 4?
Ja, also die Frage ist, wie teste ich Visus bei Kindern und ab wann? Das klappt ab 2,5 Jahren, wenn, sag ich mal, das Kind gut mitmacht und der empathische Untersucher oder geschult ist und da dann Zugang zu hat. Das geht natürlich nicht mit Buchstaben und Zahlen, sondern es geht mit Symbolen. Und das ist der Lea-Test, der, glaube ich, auch in vielen Praxen bekannt ist, was sehr Gutes. Wenn es gut läuft, läuft das ab 2,5 Jahren ganz zuverlässig. Aber wenn man das jetzt unter Studienkriterien sieht oder positiver Vorhersagewert oder Reproduzierbarkeit der Messung, dann wird das erst ab 4 Jahren zuverlässig und gut. Also wenn ich ein nationales Programm dafür kreieren müsste, würde ich sagen, das macht vor 4 Jahren keinen Sinn. Und das sagen auch die meisten Übersichtsarbeiten zu dem Thema. Ja. Also Visus-Test ist erst ab 4 Jahren zuverlässig.
Und der ist bei welcher U vorgeschrieben?
Ja, da gucke ich mal gerade. Das wäre ja schon die U8, ne? Und die U7a, die ja ein bisschen früher ist, die ist ja mit 3. Die ist ja auch erst vor nicht ganz so langer Zeit eingeführt worden. Da wird formal das erste Mal Visus getestet. Und das ist inzwischen auch ausgewertet worden. Es hat nicht zu einer höheren Überweisungsrate zu Augenärzten geführt. Also das war quasi für Sehen sinnlos. Also es hat nicht das gebracht, was man sich wünscht.
Okay, jetzt kenne ich mich mit diesen Beschlüssen nicht aus. Das heißt, der Kinder- und Jugendarzt ist verpflichtet, bei der U7a diesen Visus-Test zu machen? Oder ist das nur eine Empfehlung?
Ich habe das so in meinen Unterlagen stehen, dass das ab U7a dazugehört, der Visus-Test. U7a, U8, U9.
Okay. Und liebe Kinder- und Jugendärztinnen, die jetzt zuhören und die das jeden Tag machen und sich jetzt an die Stirn klopfen und denken, na, warum wissen die beiden das denn jetzt nicht definitiv? Verzeihen Sie es uns, wir sind beide nicht niedergelassene Kinder- und Jugendärzte und wir machen keine U7, U8 und U9, das machen Sie und das können Sie viel besser. Also wenn das jetzt nicht so richtig war mit dem verpflichtend, sehen Sie es uns bitte nach. Aber das mit dem Visus-Test, finde ich, haben Sie sehr gut erklärt und ja auch ein bisschen entlastend, dass diese U7a jetzt diesbezüglich keine Qualitätsbesserung herbeigeführt hat.
Ja, genau. Und vielleicht nochmal zum Plus Optics. Machen Sie es einmal, aber nicht mehrfach. das hat echt keinen nachweisbaren Nutzen. Selbst das Einfache hatte ja bisher keinen gesundheitsökonomisch bewiesenen Nutzen. Aber man kann es anbieten. Ich finde das auch total okay. Und ich kenne eine ganze Reihe von Kindern, wo man damit eben eine Anisometropie entdeckt hat und dann das Kind früh der Amblyopie-Behandlung zugeführt hat. Das ist ja ganz klar. Also mit 2 Jahren würde ich mir das wünschen. Mit 1 finde ich es übertrieben früh.
Okay, also einmal machen mit den anders eingestellten Grenzwerten, also nicht mit den Werkseinstellungen, einmal machen und dann sagen, okay, prima, die Quote ist relativ gut.
Genau.
Okay. Gut, zu den Vorsorgeuntersuchungen noch Dinge, die Sie unbedingt gerne loswerden möchten, oder haben wir das jetzt alles besprochen?
Ich glaube, wir haben es alles besprochen und vielleicht ist es sinnvoll, wenn an jedem Standort, in jeder Stadt, in jeder Gemeinde vielleicht doch die Kinder- und Jugendärztin sich mit den AugenärztInnen, Augenärzten mal zusammensetzen und mal treffen und gucken, dass man dieses Überweisungsproblem besser hinbekommt und da halt die Kollegen meines Fachgebietes auch so ein bisschen in die Pflicht nehmen.
Okay. Hat noch nie geschadet, miteinander zu sprechen, und in diesem Sinne
genau
ein Appell an die Interdisziplinarität. Völlig anderes Thema, in den Medien gerade vorwärts und rückwärts diskutiert. Es geht um Bildschirmzeiten, da geht es aber eigentlich ganz selten nur um die Augen. Es geht um die Hirnentwicklung, es geht um Ablenkung, Aufmerksamkeit, ADHS, alles Mögliche. Aber Sie als Augenarzt haben doch wahrscheinlich auch eine Meinung zu Bildschirmzeiten, Stichwort, man kriegt schlechte Augen, man wird kurzsichtig, man wird alles Mögliche. Was ist denn dran in der Diskussion aus Ihrer Sicht?
Also die letzten 10, 15 Jahre ist dieses Thema, also erstmal ist ja 2 Themen, Thema Bildschirm, ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, von morgens bis abends Bildschirm, entweder Tischrechner, aber meistens ja doch das Smartphone. Wir brauchen ja nur durch die Stadt gehen oder mit der Straßenbahn fahren oder auf dem Schulhof gucken. Und das andere Thema ist das Thema Kurzsichtigkeit, was in der Ophthalmoszene total gehypt ist. Und aus irgendwelchen Gründen liebt es auch die Presse. Und ich glaube, jede namhafte Zeitung hat mindestens einmal darüber geschrieben. Und dann ist das auch nicht selten so, dass mich Journalisten anrufen, sagen, sagen Sie mal, was ist denn das mit der Kurzsichtigkeit und werde ich vom Smartphone kurzsichtig? Und dann sage ich nicht selten, die Augen sind dabei das kleinste Problem, sondern die Persönlichkeitsentwicklung, das können Sie viel besser beurteilen als ich. Und das, finde ich, wird immer total ausgeblendet, was ich sehr bedauerlich finde. Jetzt seit dem letzten Jahr Australien Smartphone-Verbot oder Social-Media-Verbot. Ne? Das wird jetzt langsam ein Thema und auch hier kommt das jetzt so ein bisschen in die Politik rein. Aber das hat sehr, sehr lange gedauert und da sind wir in Deutschland hinten dran. Und das Augenthema wird total überbewertet in meinen Augen. Denn es ist klar, das wissen wir, in den letzten 20 Jahren hat die Kurzsichtigkeit in Deutschland und auch in der Schweiz nicht zugenommen. Wenn wir einen Zeitraum von 100 Jahren uns angucken, dann ist es schon so, dass Kurzsichtigkeit häufiger geworden ist. Das hat man in Kohortenstudien aus vielen europäischen Ländern gezeigt. Aber nochmal die letzten 20 Jahre und das Smartphone, das iPhone wurde erst im Jahr 2007 erfunden und wahrscheinlich ist das erst so seit, weiß ich nicht, 2015 überhaupt regelmäßig in Kinderhänden. Wir haben in den letzten 20 Jahren keine Zunahme gesehen.
Okay, das finde ich schon mal wunderbar. Lassen wir uns das nochmal betonen, weil, also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, da trug praktisch keiner eine Brille. Das war irgendwie so die Ausnahme. Und mittlerweile hat man das Gefühl, es tragen ganz viele Leute eine Brille wegen Kurzsichtigkeit. Aber Sie sagen, in den letzten 20 Jahren ist es nicht mehr geworden. Und deswegen ist dieses Bildschirmzeit-Kurzsichtigkeit gar nicht so relevant. Ist es irrelevant oder ist es nur nicht so relevant?
Nee, es ist relevant. Wenn ich sehe, dass ein Kind 4 Stunden des Tages auf Instagram oder TikTok unterwegs ist, dann ist es mega relevant. Aber das ist nichts, wo man mit einem Augenarzt drüber sprechen muss, sondern mit Politik und Psychiatern und Psychologen. Wir sorgen uns überhaupt nicht so sehr darüber. Aber warum reden überhaupt Augenärzte über Kurzsichtigkeit? Ist es so, wenn man mehr als -6 hat, also -7, -8, dann nennen wir das hohe Myopie. Und diese Schwelle von -6, die ist halt mal irgendwann definiert worden. Alles, was da drüber, also jetzt numerisch darunter liegt, nennt man hohe Myopie. Aber die eigentlich kritische Schwelle, die liegt eher so bei -8. Und da ist es so, dass in der zweiten Lebenshälfte, also in der Erwachsenenophthalmologie, diejenigen, die halt hochmyop sind, ein deutlich erhöhtes Risiko haben für Netzhauterkrankungen. Das trifft wirklich die Makula, die myopische Makulopathie. Es gibt Menschen, die, sag ich mal, in der fünften Dekade, wenn sie mitten im Berufsleben stehen, die meinetwegen -12 haben, dass die plötzlich da Schäden kriegen in der Makula und nicht mehr scharf sehen können oder teilweise berufsunfähig werden. Das ist total dramatisch. Und das ist der Grund, warum wir uns gerne am Anfang des Lebens anstrengen wollen, dass weniger Kinder hochmyop werden. Und was sind die Faktoren, die zu Myopie führen? Das ist in erster Linie die Refraktion der Eltern. Also wer myope Eltern hat, hat ein doppeltes Risiko, myop zu werden. Und entscheidend ist, in welchem Alter die Kurzsichtigkeit auftritt. Je früher sie auftritt, ist ja logisch, desto höher das Risiko, hochmyop zu werden. Und es tritt üblicherweise so mit 6, 7 auf. Und dann hat man eine sehr starke Progression, dass das Auge zu schnell länger wird. Und dann hört dieses Wachstum so mit 12, 13 wieder auf. Also die spannende Zeit ist eigentlich die Grundschulzeit. Und dafür haben wir ja gar keine Screening-Programme. Jetzt macht Kurzsichtigkeit ja auch nicht schwachsichtig, sondern man kann halt nur nicht mehr gut sehen. Aber in der Nähe kann ich ja noch super sehen. Aber das ist meistens so, das Kind sagt, ah, ich sehe die Tafel nicht mehr. Jetzt gibt es ja gar keine Tafeln mehr heute. Gibt ja nur noch Beamer, aber da können sie halt das nicht erkennen. Gibt es einen ganz einfachen Test, fragen Sie ein Kind oder ihr Kind, lassen Sie es aus dem Fenster gucken, sagen, kannst du das Straßenschild erkennen, was ich selber als, sag ich mal, perfekt optisch korrigierter gerade noch erkennen kann. Und wenn das Kind das sieht, dann weiß ich ja, das kann nicht stark kurzsichtig sein. Ne? Also das kriegt man relativ leicht raus, wenn man nachfragt. Und dann ist es meistens so, naja, dass dann doch irgendwie so mit 10, 11 Jahren die erste Brille kommt. Und heute ist das ein Thema, was von Optikern und von Augenärzten bespielt wird. Und wenn man sich richtig in Myopia Management einklingt, dann muss man auch in der Lage sein, die Augapfellänge zu messen. Das können aber nur die Augenärzte, die auch Katarakte operieren, weil man nämlich dann ein Gerät hat, wo man mit Licht die Augapfellänge messen kann, mit einem OCT-Gerät, mit einem sogenannten zum Beispiel IOL-Master oder sowas. Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben das gar nicht. Das heißt, die können nur in Anführungsstrichen die Brillenbestimmung machen. Aber das reicht, sag ich mal, in den meisten Fällen. Es gibt Tonnen von Studien zu dem Thema Bildschirmzeit. Man hat ganz gut gezeigt, dass eine Zeit zwischen 0 und 1 Stunde pro Tag keinen Effekt hat. Alles, was mehr als 4 Stunden am Tag ist, ist dann auch nicht schlimmer. Aber spannend ist, ob man eben 1 oder 4 Stunden am Tag vom Bildschirm hängt.
Und nochmal das, also das heißt, mehr als 1 Stunde, und da kommen doch die Augenärzte wieder ins Spiel, mehr als 1 Stunde ist tatsächlich für das Myopie-Risiko schon ein Thema.
Genau, okay. Klar etabliert. Und neben der reinen Betrachtungszeit ist es auch der Abstand. Also alles, was näher als 30 Zentimeter ist, macht das Myopie-Risiko, erhöht das. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was ich empfehle, ja. Also was, glaube ich, jeder wissen sollte, ist, dass man, die Holländer haben zum Beispiel die 20-20-20-Regel aufgestellt, dass man alle 20 Minuten für 20 Sekunden etwas in 20 Fuß, also so machen die Engländer das, im Englischen heißt das 20 feet, das ist 6 Meter entfernt, also in die Ferne guckt, dass man halt bei der Naharbeit Unterbrechungen macht. Oder es gibt die 20-20-2-Regel, die heißt, alle 20 Minuten, 20 Sekunden Päuschen in der Naharbeit und 2 Stunden am Tag rausgehen. Da gibt es ganz perfekte klinische Forschung zu, dass das Tageslicht protektiv ist. Also man muss rausgehen, irgendwie Fußball spielen, Sport machen, nicht drinnen hocken, im schlecht beleuchteten Raum unter der Bettdecke lesen oder sowas. Das sind Faktoren, die spielen eine Rolle. Aber es wussten ja schon unsere Großeltern, dafür brauche ich keine klinischen Forschung.
Wollte ich gerade sagen, das ist sozusagen, geh raus, Junge, Hausaufgaben machen und dann raus spielen. Ist irgendwie jetzt Opa-Geschwätz, aber ist immer noch richtig.
Job aktuell.
Okay. Mhm. Okay, und das heißt aber, da habe ich umgekehrt gefragt, wenn ich jetzt also statt Smartphone das Tablet nehme und das Tablet weiter von mir fernhalte, ist das besser für mein Myopie-Risiko?
Ist so, ja.
Okay, wir wollen trotzdem keine Tablets für 6-, 7-, 8-Jährige, aber grundsätzlich aus augenärztlicher Sicht wäre es besser.
Und was mir noch wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, es ist nicht der leuchtende Bildschirm, der jetzt schlecht oder toxisch ist. Es ist egal, ob ich auf dem Bildschirm oder ein Buch gucke. Ich sage immer, wenn ich ein Reklamheftchen, was ungefähr so groß ist wie ein Smartphone, lese, ist wahrscheinlich die gleiche Entfernung, weil die so schrecklich klein gedruckt sind. Man macht das genauso myop. Also es ist nicht der leuchtende Bildschirm. Es ist auch nicht das Blaulicht oder sowas. Also überhaupt braucht niemand Angst vor Blaulicht haben. Das ist alles nur ein Marketingtrick. Also das gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Blaulicht macht gar nichts.
Gilt auch für Schlafen?
Das ist was anderes. Da ist das gelb-warme Licht ab einer gewissen Uhrzeit vorteilhaft. Und auch dazu gibt es Studien, die zeigen, dass die Schlafqualität und Dauer besser ist, wenn man da den Farbton ändert.
Okay. Also gut, aber das war doch jetzt schon mal gut. Und das, was Sie vorhin gesagt hatten, mit diesen Zahlenkaskaden quasi, egal ob ich arbeite mit nahem Fokus oder lese mit langem Fokus, ab und zu den Blick in die Ferne schweifen zu lassen,
ja,
ist das, was Sie empfehlen würden. Und raus und spazieren gehen und natürliches Licht ist das, was Sie auch empfehlen würden.
Ja, das sollte man jeden Eltern, Kindeseltern sagen.
Okay, wunderbar. Und was ich sehr schön finde, ist, dass Sie gesagt haben, also Bildschirmzeiten wollen wir sowieso verkürzen, aber die Augenärzte sind nicht number one in der Argumentationskette zur Reduktion der Bildschirmzeiten unserer Kinder und Jugendlichen.
Ja, sollte nicht so sein, sondern es sollte ein allgemeines gesellschaftliches Thema sein.
Mhm. Okay. Kurze Frage, ich war letztes Jahr in Japan im Urlaub und da läuft ja so manches irgendwie ziemlich gut. Also ich habe zum Beispiel in diesem Land kaum übergewichtige Kinder gesehen. Also Gesundheitserziehung, Bewegung, gesunde Ernährung scheint super zu laufen. Abgesehen davon, dass natürlich Genetik einen Einfluss hat, das weiß ich schon. Machen die da auch irgendwas besser, die Menschen in Asien?
Also ich war auch in Japan mit meinem Sohn zusammen. Ich werde nie vergessen, nach einer Stunde im Land sagte Papa, hier funktioniert ja alles. Aber was funktioniert da genau besser? Warum die schlanker sind, ich weiß es nicht. Natürlich ernähren sich Japaner anders als Mitteleuropäer. Ob das ein Grund ist, weiß ich nicht. Die Genetik ist ein ganz schwieriges Thema. Es gibt keine Myopie-Gene. Da hat man ja GWAS-Studien gemacht und die sich die SNPs angeguckt. Da gibt es zwar so einen Fingerprint, so einen Myopia Risk Score, kann man berechnen oder messen lassen. Aber es gibt kein Myopie-Gen. Und man weiß aus diesen großen Studien, dass die Genetik einen Einfluss von ungefähr 5% auf den Phänotyp Kurzsichtigkeit hat, der Rest ist Umwelt. Jetzt ist es allerdings so, dass die Hälfte, 50% der 6-jährigen japanischen Kinder schon kurzsichtig sind. Und das ist für mich so ein bisschen ein Rätsel. Ich glaube nicht, dass die jetzt so sehr viel intensiver beschult werden oder früher beschult werden als unsere Kinder. In anderen Ländern, Singapur, China, Korea, kann das schon so sein, dass die, sag ich mal, die haben dann Ganztagesschulen und da haben ja auch Leute gesagt, ja, die Kinder sind 20 Minuten am Tag draußen, nämlich 10 Minuten auf dem Hinweg in die Schule und 10 Minuten auf dem Heimweg. Ansonsten sind die nur drin. Und in Taiwan zum Beispiel hat man so Programme aufgelegt, wo die Kinder in der Schulpause raus müssen ans Licht und dann hat man gesehen, dass nach ein paar Jahren die Kurzsichtigkeitsrate wieder geringer war, was ja diese Umwelthypothese total beweist. Ja. Aber in diesen asiatischen Ländern ist das ein viel größeres Problem. Das ist ein Riesenproblem. Da gibt es richtige Myopia-Clinics, wo dann die Erwachsenen sitzen, die dann halt -12 haben und einen Netzhautschaden haben und an ihrer Sehbehinderung entlang schrappen. So sind wir in Mitteleuropa noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen.
Aber die Dinge, die Sie tun, sind genau das, was Sie gerade aufgezählt haben. Möglichst, wenn ich mit kurzem Leseabstand lange lese oder in Bildschirm gucke, Pausen machen und raus frische Luft bzw. Licht. Sehr gut. Lassen Sie uns doch jetzt hier so eine kleine Serviceklammer für Kinder- und Jugendärztinnen mal aufmachen. Also viele von uns tragen eine Brille, ab einem bestimmten Alter vielleicht eine Gleitsichtbrille. Was würden Sie denn den betroffenen Kinder- und Jugendärzten empfehlen? Was ist denn schlau, was ist nicht schlau, was momentan angeboten wird? Sie haben es vorhin schon gesagt, die blaue oder diese Blaufilterbrille. Einmal kurz einen Kommentar dazu. Ist das schlau, wenn ich abends vor meinem Smartphone sitze? Ist es schlau, wenn ich eine Blaufilter-Lesebrille aufsetze oder nicht?
Nee, das ist vollkommen überflüssig. Ich sage es jetzt mal so offen, also Blaufilter sollte ich haben, wenn ich auf 4000 Meter Höhe in einer Bergstation in den Alpen arbeite und da am Skilift stehe, dann muss ich mich vor UV schützen. Wir brauchen uns nicht schützen, schon gar nicht vor unseren Bildschirmen. Das ist überflüssig. Und man kann ja den Bildschirm auf Amber stellen, ja, ab 9 Uhr abends. Da brauche ich keine spezielle Brille. Das ist ein Marketing-Gag, das braucht man nicht. Genauso wie man auch keine Anti-Fatigue-Brille brauche. Das war vor ein paar Jahren so ein bisschen, dass man so eine ganz leichte Gleitsichtbrille schon hatte, so ab 30, damit das Sehen in der Nähe nicht so anstrengend ist. Braucht auch kein Mensch.
Okay, nochmal, hab ich noch nie gehört. Anti-Fatigue-Brille?
Anti-Fatigue, ja, damit das Sehen in der Nähe nicht so anstrengend ist. Da wird man schon so an die Gleitsichtbrille rangeführt. Und ich erlebe das immer wieder in der Sprechstunde, dass die Menschen Angst haben vor der Gleitsichtbrille. Ne? Das ist ja der obere Teil für die Ferne, der untere Teil für die Nähe. Ich halte die Gleitsichtbrille für eine der tollsten Erfindungen, die es überhaupt gibt auf dem Planeten. Und zwei Dinge sind im Leben sicher. Wenn man eine normale Lebenserwartung hat, nämlich der Tod und die Lese- oder die Gleitsichtbrille, das ist unausweichlich und man sollte den Schritt nicht zu spät machen. Denn die Jahre bis dahin, wo man sagt, ey, jetzt kann ich gar nicht mehr am Bildschirm, da quält man sich ja in der Nähe. Und das fängt, dass man nicht mehr so gut akkommodieren kann, ja üblicherweise so Ende 30 schon an. Wenn bei schlechter Beleuchtung, merkt das vielleicht der ein oder andere, da ist ja die Pupille weiter, aber ich wenig Schärfentiefe. Und wenn da der Kontrast schlecht ist, dann merkt man, dass man nicht so gut, oder wenn es dunkel ist, dass man nicht mehr so richtig scharf sehen kann in der Nähe. Und die Symptome dieser, sag ich mal, Akkommodationsanstrengung, die ja nicht mehr so gut geht, ist dann oft Kopfschmerzen, Druckgefühl, brennende Augen. Und wer das jetzt von uns Zuhörern jetzt auch kennt, der sollte mal zum Optiker oder zum Augenarzt gehen und sich diesbezüglich beraten lassen. Und wer jetzt das schon hinter sich hat, und das ist mir fast wichtiger, wir sind ja alles Bildschirmmenschen, wir sitzen den ganzen Tag vorm Bildschirm. Und da ist das Problem, dass bei langer Bildschirmarbeit die Gleitsichtbrille ein Problem hat. Denn der obere Teil ist für die Ferne, der untere Teil ist so für Lesegut 30 Zentimeter und dann habe ich eine Übergangszone, die dann optimal ist für meine Bildschirmentfernung, die ja meistens so bei 70, 80 Zentimeter ist. Und dann habe ich, wenn ich gar nicht, also zum Beispiel jetzt wie ich 60 bin und gar nicht mehr akkommodieren kann, dann habe ich nur einen ganz kleinen Korridor im Glas, wo ich durchgucken kann, um scharf zu sehen. Das bedeutet, dass ich bei der Bildschirmarbeit meinen Kopf gar nicht mehr bewegen kann, sondern wie eingefroren vom Bildschirm sitze, wenn ich scharf sehe. Und dann kriegen, glaube ich, viele Leute, also zumindest ich, eine Nackenverspannung und Kopfschmerzen und ich hasse es. Und deswegen bin ich schon sehr früh dazu übergegangen, mir eine Bildschirmbrille zu besorgen. Eine monofokale Brille, die also keine Gleitsichtelemente hat, sondern die genau für die Entfernung zum Bildschirm gemacht ist. Für die, sag ich mal jetzt, die Experten unter uns, das wäre die Fernrefraktion plus 1,25 Dioptrien. Das wäre sozusagen die Formel für den Optiker. Das ist die Brille, mit der ich in 80 cm Entfernung total entspannt auf den Bildschirm gucken kann und mit meinen Augen lustig durch jeden Bereich des Brillenglases gucken kann, den Kopf bewegen kann, ich sehe immer scharf.
Okay, sehr guter Hinweis. Wir wissen zwar, dass ein Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer noch unter 30 sind, aber irgendwann erwischt es jeden, das haben Sie ja, vorhin genau. auch schon gesagt. Also Bildschirm, ein Plädoyer für die Bildschirmbrille. Und eine Frage muss ich auch noch loswerden. In jedem Drogeriemarkt gibt es Stände mit Lesebrillen. Sagt der Augenarzt, da lass die Finger davon und investiere lieber 500 Euro in eine, erstens den Augenarztbesuch und zweitens dann noch den Besuch beim teuren Optiker, oder kann man die kaufen?
Die kann man direkt kaufen, ich finde das super. Also wer als junger Mensch nie eine Brille hatte, also normalsichtig ist, der kauft sich einfach für 10 Euro die Plus-1-Brille und macht da lustig die Bildschirmarbeit mit, alles perfekt. Genauso macht man es, genauso mache ich das auch. Und ich gehe da auch durchaus gerne zu einem, sag ich mal, Low-Budget-Optiker für meine zig Bildschirmbrillen, weil vor jedem Computer, den ich benutze, habe ich so eine Brille liegen. Da kriege ich so eine Monofokalbrille für 100 Euro, alles bestens. Und zwar auf meine individuelle Refraktion abgestimmt. Das muss kein High-End-Produkt sein. Und vielleicht noch ein Tipp für die Bildschirmnutzer. Wenn ich vom Bildschirm sitze, blinzel ich wenig oder blinzelt man wenig, um den Faktor 3 weniger, als wie wenn ich jetzt im Wald spazieren gehe. Und warum? Weil ich ja ich muss eigentlich als Computernutzer so eine visomotorische Koordinationsaufgabe lösen. Ich muss nämlich meine Maus steuern. Und dann stört mich Blinzeln dabei. Das heißt, ich höre unbewusst auf zu blinzeln und dann werden meine Augen trocken. Und deswegen würde ich öfters mal ein Päuschen machen am Bildschirm und einfach die Augen schließen, mich entspannen oder mal einen feuchten Waschlappen da drauflegen. Die Tränenersatzmittel, die wirken halt nicht so lange. Das fand ich nie befriedigend. Aber man posten und die Augen schließen oder aktiv blinzeln, ist sicher ein guter Tipp, damit man länger durchhält.
Okay, super. Das war jetzt tatsächlich echt nochmal eine, sag ich mal, die Service-Ecke, die wir jetzt hier aufgemacht hatten. Hella Grace, es gibt hier in dem Podcast die gute Tradition der Do's und Don'ts, also der Dinge, die Sie positiv oder negativ an die Kolleginnen und Kollegen loswerden wollen. Die Reihenfolge ist Ihnen überlassen. Sie dürfen auch die Don'ts weglassen, wenn Sie nur Do's haben.
Okay.
Sie dürfen loslegen.
Also ich würde sagen, bei der U-Untersuchung, Do's ist, macht den Brückner-Test oder den Transilluminationstest in einem ganz dunklen Raum und nehmen Sie bitte ein Ophthalmoskop dazu. Je kleiner das Kind, desto näher die Untersuchungsentfernung. Aber wenn das Kind so im Bereich ab jenseits 2, 3 Jahren ist, gehen Sie auch in die größeren Entfernungen, 1 Meter, 4 Meter, und schauen, ob da Auffälligkeiten sind. Denn da ist der Test genauso sensitiv wie das Plus-Optics-Gerät, vielleicht sogar noch sensitiver, glaubt man gar nicht. Das Plus-Optics, machen Sie es nur einmal, wenn Sie es machen, im Alter von 2 Jahren. Und investieren Sie so ein bisschen Zeit, wenn das Kind 4 Jahre alt ist, bei der U8, um da einen Visus-Test zu machen. Und da kann ich Ihnen allen nur ein ganz großes Dankeschön zurufen, denn das ist wirklich super. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn da Asymmetrien auffallen zwischen beiden Augen, bitte Kind zum Augenarzt schicken. Über das Schielthema hatten wir gesprochen. Wenn ab dem 2. Lebenshalbjahr Schielen auffällt, ist das quasi ein Notfall. Der muss abgeklärt werden. Da darf man nicht warten. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen.
Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt. Toll, dass Sie sich dieses Themas annehmen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Wir freuen uns auch über Anregungen zu Themen oder Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und wir freuen uns natürlich auch über die Likes auf den üblichen Kanälen. Vielen herzlichen Dank und bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.